Ja, vielen Dank, lieber Sebastian, für dieses herzliche Willkommen. Und ich muss euch als Gemeinde schon sagen, euer Leitungsteam, die sind einfach klasse. Also es ist immer ein Genuss bei denen, sie sind so voller Ideen. Und ich kann nur mir vorstellen, wie so eine Gemeindegründung, wenn man in den Anfängen ist, das ist nicht so einfach. In unserer Gemeinde, wir haben 200 Mitglieder in Mannheim, ich bin seit 10 Jahren dort. Da ist es komfortabler. Da kann ich sagen, da habe ich verschiedene Teams und auch ich als Seniorpastor muss immer weniger arbeiten und kann immer mehr delegieren. Das kann Sebastian, Alena und die Petersmann können das nicht. So Hut ab vor euch, vor eurer Begeisterung, vor eurer Hingabe, vor eurem Eifer. Und wenn ihr als Gemeinde ihnen den Rücken stärkt, dann ist es und sie ermutigt und betet, dann ist es etwas ganz Großartiges. Ich bin verheiratet seit 36 Jahren mit Rosi, die kommt aus Kanada und hat wegen mir ihr schönes Land verlassen. Und wir haben 4 Kinder, die schon erwachsen sind und ein Enkelchen, das zweite ist unterwegs, das ist einfach was Großartiges. Ich freue mich schon, wenn die Kleine krabbeln kann, die Mara Emilia, und wenn man dann ein bisschen mehr mit ihr anfangen kann. Sie will schon Opa sagen, aber sie kriegt es noch nicht raus. Aber das wird das erste Wort sein, glaube ich, Opa. Man muss sich an den Gedanken gewöhnen, dass man Opa ist. Das klingt so furchtbar schrecklich uralt, aber man fühlt sich ja immer jünger, wie man ist. Das wird jeder wissen, außer die jungen Leute, die wollen immer älter werden. Wir wollen immer jünger sein. Und ja, gut, soweit zur Vorstellung. Und wir schicken auch gerne Leute zu euch. Wir können das. Und ihr habt gehört, die Irena hat letztes Mal gepredigt. Ihr habt mir schon runtergeladen und werde es auf der Rückfahrt mir anhören, ihre Predigt, um mir ein gutes Feedback zu geben. Das ist eine patente junge Frau, muss man schon wirklich sagen. So, mein Thema ist heute Selbstverwirklichung oder Selbstverleugnung. Alles verlieren, um alles zu gewinnen. Da kommen wir noch hin. Wir lesen noch nicht den Bibeltext und den lese ich auch in 2 Sequenzen. Ich würde gerne mit euch einmal zuerst kurz als Einleitung die Selbstverwirklichung anschauen, die im Kontrast zur Selbstverleugnung steht. Und ich habe einen schweren Text für euch. Also das ist für weit Fortgeschrittene heute. Ich möchte euch Mut machen, ihr müsst nicht erschrecken, nicht verzagen, denn ich helfe euch, die Schritte dorthin zu machen. Und also es ist ein besonderer Text, genau. Also, es gibt eine Bedürfnishierarchie, da funktioniert der rote Dings, also ist egal. Es gibt eine Bedürfnishierarchie nach Abraham Maslow, ein Psychologe, und er hat die Bedürfnisse des Menschen in physiologische Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse veranschaulicht und am Schluss hat er die Selbstverwirklichung des Menschen angesetzt. Und ich werde kurz mal eine Erklärung verlesen von Selbstverwirklichung. Das bedeutet möglichst weitgehende Realisierung der eigenen Ziele, Sehnsüchte und Wünsche mit dem übergeordneten Ziel, das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen. Die umfassende Ausschöpfung der individuell gegebenen Möglichkeiten und Talente. Klingt doch toll. Könnt ihr das mal wiederholen? Braucht ihr nicht. Selbstverwirklichung. Es beschäftigt uns ja alle tatsächlich, wie können wir das Beste aus unserem Leben machen, oder? Und die Bibel sagt ja auch, wir sollen die anvertrauten Talente und Begabungen fördern, nicht vergraben, sondern was aus ihnen machen. Am Ende seines Lebens hat dieser Herr Maslow noch eins draufgesetzt. Also ich muss das so machen. Zack, halt, das war zu schnell. Genau, muss man also kurz drücken bei euch, kurz und schnell. Er hat drüber gesetzt, über die Selbstverwirklichung, die Transzendenz. Also das, was über den Menschen hinausgeht, das Göttliche, die zur Selbstverwirklichung nötig ist. Also nicht ganz oben steht der Mensch, sondern über ihm steht noch Gott und wir brauchen ihn, um echt Mensch zu werden. So, das hat er am Ende seines Lebens so verstanden. Und auch interessant ist, diese Selbstverwirklichung, die er so beschreibt und ich beschrieben habe, können nur 2% der Menschheit sich leisten. Warum? Weil der Rest der Menschheit, der hat genug zu tun, seine körperlichen Bedürfnisse zu erfüllen, Sicherheitsbedürfnisse, denkt an Syrien, das ist ja das Drama schlechthin, soziale Bedürfnisse, individual, dann hat er noch was, kognitive, ästhetisch und so weiter. Aber die meisten Menschen haben gar keine Zeit und gar keine Kraft und die können das gar nicht, was wir in unserer Gesellschaft als Nonplusultra sehen. Und jetzt komme ich zu meinem Hauptthema. Achso, ich muss es so machen. Der Weg Gottes zur Selbstverwirklichung ist anders. Er heißt Selbstverleugnung. Also nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbstverleugnung. Und das ist ein Paradoxon oder ein Paradox. Und ich glaube, das möchte ich euch erklären und euch mitnehmen auf eine kleine Reise. Ich lese euch gleich einen Text, der gehört für mich zu den schwersten und am schwierigsten umzusetzenden Texten im Evangelium, schwer verdaulich. Und euch zum Trost, Jesus hat erst so am Ende seines Lebens, in der Passionszeit, in der wir vor Ostern sind, erst darüber gesprochen. Auch für seine Jünger war das harte Speise, schwer verdaulich, und er hat erst am Ende gesprochen. So, wenn ihr am Anfang des Glaubenslebens seid, könnt ihr euch trösten, muss ich vielleicht nicht gleich umsetzen. Aber es kann euch eventuell helfen. Und ich möchte euch ermutigen, es gibt Stufen in der Jüngerschaft, Stufen im Christsein. Und man macht manche Stufen durch, und die möchte ich euch kurz mal zeigen. Die erste Stufe, gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu beschreiben, ist, Ja zu Jesus als Retter zu sagen. Er rettet mich von meiner Sünde, er rettet mich von meiner Schuld, von meinen vielen Fehlern, und er rettet mich vor dem ewigen Tod und der ewigen Verdammnis. Und ich sage dadurch Nein zu anderen Rettern. Dann die zweite Stufe ist, ich sage Ja zu Jesus als dem Herrn meines Lebens und Nein zu mir als Herr meines Lebens. Ich bin nicht mehr der Boss, sondern Jesus ist der Boss. Er ist mein Chef und ich bin sein Diener. Nicht immer gehorsam, aber ich tue mein Bestes, obwohl ich bin auch schon lange auf dem Weg, aber ich habe immer noch zu lernen. Das darf euch und mich trösten. Und dann auch Ja zu Jesus als Auftraggeber. Er hat bestimmte Aufträge für dich und mich, individuell nach unseren Begabungen. Und dann sage ich Nein zu Dingen, die mich davon abhalten wollen. So ein bisschen verständlich? Gibt Stufen. Und wir fangen immer vorne an und arbeiten uns dann, und der Heilige Geist hilft uns ja, weiterzugehen. Ich habe jetzt einen Text in zwei Passagen aus dem jüdischen Neuen Testament von einem Horst David Stern übersetzt. Die habe ich geschenkt bekommen von einer 95-jährigen, die Übersetzung, und die ist sehr, sehr tiefsinnig und ganz anders als das, was ich bisher gelesen habe. Des Menschen Sohn muss viel Leid erdulden von den Ältesten, den Hauptkohanim, die benutzen dann so hebräische Wörter, Hauptkohanim sind die hohen Priester, und den Torahlehrern, also den Schriftgelehrten, verworfen werden, und er muss hingerichtet werden, doch am dritten Tag muss er zum Leben auferweckt werden. Das ist in der Passionszeit ein Text, und Jesus hat dreimal seine Jünger auf sein Leiden vorbereitet. Weil auch als es Leiden kam, waren sie überhaupt nicht vorbereitet, aber er hat ihnen Klartext gesagt, er hat sie nicht im Zweifel gelassen. Jesus ist zu seinen Leuten immer ganz ehrlich. Er betreibt keine Schönfärberei, ist offen. Und wisst ihr, dieses dreimalige Muss ist ja bezeichnend für das Leben unseres Herrn Jesus. Er musste die Worte der Propheten erfüllen, er musste und wollte den Willen Gottes tun, und er musste sterben für die Sünden der ganzen Menschheit. Meine sind schon genug. Ich habe schon genug ausgefressen im Leben. Obwohl ich mich 20 bekehrt habe, weiß ich noch, da habe ich mal gebetet zum Anfang meines Glaubenslebens: Herr, vergib mir den Mist, den ich in meinem Leben gebaut habe. War mir so ernst, ja? Noch als gläubiger Mensch, auch als Pastor, macht man noch genug Mist im Leben, was man gerne vermeiden würde, aber oft nicht vermeiden kann. Aber bei all dem Leid und Schmerz, auf das er hinweist, gibt es schon das Licht der Hoffnung am Ende, er muss am dritten Tag zum Leben auferweckt werden. Das haben die Jünger gar nicht mehr gehört. Das Leiden war schon zu viel für sie. Und ich finde, wir haben einen wunderbaren, herrlichen Erlöser und Retter der Welt und meines Lebens. Stimmt das? Kann man da Amen sagen? Kennt ihr das Wort Halleluja? Wenn ihr mal ganz begeistert seid, dann könnt ihr auch ganz leise Halleluja sagen. Ich helfe euch da ein bisschen. Wir Deutschen sind ein bisschen schwerfällig. Jetzt kommt der Hauptteil und das ist ein richtig schwerer Text. Dann sagte er zu allen, wenn jemand mir nachkommen möchte, so sage er Nein zu sich selbst, nehme täglich seinen Hinrichtungspfahl auf sich und folge mir unbeirrt nach. Denn wer immer sein Leben zu retten versucht, wird es zerstören. Doch wer immer sein Leben zerstört, um meinetwillen, wird es retten. Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben zerstört oder verwirkt? Da wollen wir gut Luft holen, oder? Meine Zeit, ja, Halleluja, mutig, mutig. Wenn du in der Menschenmenge gestanden hättest damals, und Jesus hätte das gesagt, weiß nicht, was wir gedacht hätten. Wir sitzen hier bequem, wir haben 2000 Jahre Abstand, wir haben das schon vielleicht mehrfach gehört, aber die Leute haben es damals, sein Jünger, zum ersten Mal gehört und waren geschockt. Wer mir nachfolgen will, muss bereit sein, sein Leben aufzugeben. Hui, 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 hui. Er muss Nein sagen zu sich selbst. Das klingt doch, ich finde es sehr anspruchsvoll, fast bedrohlich, oder? Also Nein sagen zu mir, das höre ich gar nicht gerne. Ich habe viel lieber, wenn ich Ja zu mir sagen darf und wenn andere zu mir Ja sagen, das ist mir viel wichtiger und wertvoller als Nein zu sagen. Das bedeutet doch, dann stehen wir nicht mehr im Mittelpunkt. Dann dreht sich nicht mehr alles um mich, dann bin ich nicht mehr der Boss meines Lebens. Zweite Stufe, ja? Ja, als Herr zu ihm zu sagen. Und dann noch diese Übersetzung, der sage, nehme täglich seinen Hinrichtungspfahl auf sich. Luther übersetzt ja Kreuz, ja, und folge mir unbeirrt nach. Habt ihr ein Kreuz hier? Ja, ich glaube, das ist da drüben ist ein Kreuz und da, glaube ich, habe ich auch. Nein, da ist keins, oder? Aber da drüben. Das ist für uns eigentlich Deko, oder? Oder ein christliches Symbol. Aber es ist nicht blutverschmiert, es ist nicht schmutzverschmiert, da hängt keiner, der schreit in Todesschmerzen. Für uns ist es eher etwas Nettes oder Schönes oder Symbolisches. Für die Zeitgenossen des Herrn Jesus war es was ganz Schreckliches, was ganz Furchtbares. Das können wir uns gar nicht so vorstellen. Die Römer haben die Leute damals massenhaft gekreuzigt. Im Alter von 11 Jahren ist in der Nachbarort, in dem Jesus gelebt hat, Jesus hat ja in Nazareth, ist dort aufgewachsen, da gab es, als er ungefähr 11 Jahre alt war, gab es in Sepphoris, das ist ein Ort nahe bei Nazareth, den Aufstand des Judas des Galiläers. Der war sozusagen ein Terrorist gegen das Römische Reich. Der hat das Zeughaus, das Waffenlager in Sepphoris überfallen und man hat ihn geschnappt. Und die Vergeltung der Römer kam ganz schnell und unerwartet. Der Ort wurde komplett niedergebrannt, Sepphoris, die Bewohner als Sklaven verkauft und 2000 Rebellen wurden gekreuzigt. Und an den Straßen entlang wurden die Kreuze aufgestellt. Ich vermute, als Jesus 11 Jahre alt war, hat er das mitbekommen. Das war ein Spektakel ohnegleichen und es war wie ein Horrorfilm. Ja, wie ein Horrorfilm. Du hast das Gruseln bekommen und die Leute wussten, was es heißt, gekreuzigt zu werden. Die wussten, das heißt, du bist fertig, mein Lieber. Du bist am Ende. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, musst du dran denken, zu sterben. Das ist harte Speise, oder? Wir erzählen lieber als Pastoren gerne, Jesus rettet, er heilt uns, er vergibt uns, er stärkt uns, er macht unser Leben so super toll. Und dann sagen wir hinterher, ein paar Probleme gibt es aber dann trotzdem, ja? Und vielleicht kommen manche Probleme erst, wenn man Christ wird, versteht ihr? Aber ich sage mal, das ist die letzte Stufe der Nachfolge und ich möchte euch jetzt ein bisschen erklären. Wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, heißt es, dass wir im Endeffekt bereit sein müssen, das Schlimmste zu ertragen, was uns Menschen antun können, weil wir in der Nachfolge des Gekreuzigten stehen. Klingt für uns ganz schrecklich. Für die verfolgten Christen aller Welt ist es normal. Es ist normal. Und wir haben zum Glück nicht Verfolgung. Da bin ich sehr dankbar. Ich wünsche sie mir nicht. Und man weiß nicht, wie sich auch in Europa die Dinge entwickeln. Aber der Wind wird rauer, was das Antichristliche betrifft. Das wird schwieriger. Ja, also wie können wir damit umgehen? Wie können wir uns damit identifizieren? Es stehen keine Kreuze hier draußen, wo Leute gekreuzigt sind und sterben. In Bad Dürkheim gibt es das nicht, in Mannheim auch nicht. In Pforzheim, wo ich herkomme, wo ich 30 Jahre Pastor war, auch nicht. So, wir können vielleicht an die Taufe denken. Ihr habt ja bald Taufe, an die Erwachsenentaufe, die wir als Freie Kirche pflegen, nämlich, dass wir Menschen ganz untertauchen. Das ist so ein Bild. Wir geben unser altes Leben in den Tod des Christus und aus dem Wasser kommt heraus symbolisch ein neuer Mensch. Ja, wir sagen, wir sterben mit Christus und wir leben mit Christus. Und manchmal singen wir dabei ein Lied, vielleicht kennt ihr es auch, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Niemals zurück. Das ist so das, was wir darunter verstehen. Aber ich will euch noch ein bisschen helfen, es praktischer zu machen. Nur beim Lukas steht im Evangelium, sonst finden wir diese Worte in allen Evangelien, aber nur bei Lukas steht, er sage Nein zu sich selbst und nehme täglich seinen Hinrichtungspfahl auf sich. Täglich. Und was bedeutet das schon wieder? Täglich mein Kreuz. Wie kann ich das im 21. Jahrhundert machen? Klar, ich könnte das Kreuz abhängen und täglich rumschleppen. Aber das ist ja nicht gemeint. Das heißt, von heute bis zum nächsten Sonntag, 7 Tage in der Woche, heißt es vielleicht, dass ich nachher mit jemandem sprechen muss, den ich nicht leiden kann? Gibt es ja bei euch nicht in der Gemeinde. In meiner Gemeinde gibt es ein paar Leute, mit denen habe ich es ein bisschen schwer und sie vielleicht auch mit mir. Heißt es, mein Kreuz auf mich nehmen, am Montag zur Arbeit zu gehen? Heißt es vielleicht, am Dienstag die Schwiegermutter zu besuchen? Manche sind ja auch wirklich gut. Meine Schwiegermutter ist super, die ist schon im Himmel seit 25 Jahren. Aber die war wirklich eine gute Seele. Die war wirklich eine gute Seele. Also echtes Christsein heißt, mit Jesus jeden Tag zu leben. Und nicht die paar Problemchen sind nicht das Kreuz, was Jesus meint. Natürlich sagen wir, ich habe auch mein Kreuz zu tragen, mein Ischias und meinen schwierigen Mann oder Frau oder meinen Nachbarn, der immer Radau macht, kann man schon übertragen sagen. Aber das ist nicht, was Jesus eigentlich meint. Ja? Aber ich habe euch 2 Bilder mitgebracht. Die machen das vielleicht etwas klarer. Und zwar, ihr habt bestimmt schon gehört vom geozentrischen Weltbild, die Erde im Mittelpunkt, das ist ganz oben. Das hat man geglaubt jahrhundertelang, dass die Erde ist der Mittelpunkt und alles dreht sich um die Erde. So, die Kirche hat es auch favorisiert, weil klar, Gott liebt den Menschen und die Erde ist der Mittelpunkt. Dann später, und da gab es richtig Probleme mit der Kirche und mit den Wissenschaftlern, das heliozentrische Weltbild, die Sonne ist der Mittelpunkt. Die Erde ist gar nicht mehr im Mittelpunkt, die Sonne. Alles dreht sich um die Sonne und die kleine Erde ist hier, die dreht sich auch um die Sonne. Das kleine Pünktchen hier, die Erde, die dreht sich auch um die Sonne mit anderen Planeten. So, das war schon mal ein Schock für die Leute. Unser Weltbild ist verkehrt. Und ich dachte, das ist ein richtig schönes Bild. Bevor ein Mensch zum Glauben kommt, denkt er, alles dreht sich um ihn. Er ist der Mittelpunkt, er muss der Mittelpunkt sein. Egozentrisches Weltbild. Und in Gottes Augen ist das egozentrische Weltbild ein genauso großer Irrtum wie das geozentrische Weltbild. In Gottes Augen. Ja? In menschlichen Augen sagen, ja klar, ich bin der Mittelpunkt. Ich muss mich verwirklichen. Ich muss mein Leben in den Griff bekommen. Ist auch richtig. Der liebe Gott ist irgendwo im Orbit. Aber ich bin der Chef, ja. Um mich muss ich alles drehen. Und dann erkennt plötzlich ein Mensch das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und fängt an, sich zu überlegen, sollte ich nicht mein Leben um Christus her zentrieren? Soll er nicht mein Zentrum sein? Der Schritt dahin ist ein großer Schritt, bis sich einer bekehrt. Da braucht es viel Wunder, viel Gnade, viel Heiligen Geist, weil es, wir wollen alle nicht. Als ich zum als ich 20 Jahre alt war, haben sie mich gefragt, ob ich mich bekehren wollte. Ich habe aber verstanden, ob ich für mich beten lassen wollte. War so christliche Teestube, Jesus Bible Study. Und dann haben sie nach vorne gerufen und wir mussten uns da hinknien. Und dann haben die gesagt, jetzt bete, übergib dein Leben Jesus. Ich wollte aber, dass die für mich beten. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben laut irgendwas gebetet, weiß nicht mehr was, aber ich habe mich nicht bekehrt. Ich wollte doch, dass die für mich beten. Und später, 3 Wochen später, hat es dann gefunkt. So, und wisst ihr, das müssen wir auch als gläubige Menschen immer üben. Immer, es muss sich um ihn drehen, nicht um uns. Und das ist schwer, das ist tägliche Übung. Ein junger Mann ist mal durch die Straßen von Berlin gewandert, gelaufen und hat einen älteren Herrn gefragt, wie komme ich zur Philharmonie? Da hat der ältere Mann gesagt, junger Mann, üben, üben, üben. Üben, üben, üben. So kommt man zur Philharmonie. Ich finde es so herrlich. Ich bin jetzt 63 Jahre. Ich muss üben, 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 üben. Ein guter Ehemann zu sein, ein guter Opa zu sein, ein guter Vater. Naja, war ich hoffentlich. Da fällt einem viele Sünden ein, was man falsch gemacht hat. Aber ich muss üben, auch im Glauben, mein Ich zu verleugnen und Nein zu sagen zu vielen Dingen und Ja zu sagen zu Christus. Das ist eine Übung. Ich möchte euch ermutigen, wenn es nicht klappt, nicht so schlimm. Wir sind Jünger und Jünger heißen Schüler und nur einer ist der Lehrer. Und auch der Apostel Paulus, der war einer, der geübt hat. Er sagt ja mal, ich sterbe täglich. Hat er selber gesagt. Ich sterbe täglich. Was heißt das? Er musste oft Nein sagen zu seinen Bedürfnissen, Nein sagen zu seinen Plänen. Der Geist Gottes hat ihm und seinen Leuten manchmal gewehrt, dorthin zu gehen, wo die wollten dorthin gehen. Der Geist Gottes hat gesagt, nein, der geht nicht dorthin, der geht woanders hin. Ja, das waren seine Pläne. Versteht ihr? Nein sagen. Ich sterbe täglich. Paulus hat wie wir und muss wie wir ihm viele kleine Tode erleben, aber wir feiern auch viele kleine Auferstehungen. Das ist herrlicher, das ist schöner. Aber nur wer gestorben ist, kann auferstehen, oder? Und nur wer durch den Schmerz der Todesdinge gegangen ist, erlebt die Freude der Auferstehung. Als ich ein junger Christ war, habe ich ein langes Gebet auswendig gelernt von der Jesusbruderschaft in Gnadental. Und das habe ich nie lang gern gebetet. Bis heute bete ich es nicht gern. Da war eine Passage drin, Herr, gib mir heute eine besondere Gelegenheit, mein Kreuz auf mich zu nehmen und meinem Ich abzusagen. Oh, das bete ich bis heute nicht gern. Gib mir eine besondere Gelegenheit, meinem Ich abzusagen, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Das ist kein schönes Gebet, ja? Lieber Herr, segne mich und heile mich und erfreue mich und was weiß ich, mach alles Gute mit mir. Ja, also nochmal ein Trost. Jesus hat das am Ende seines Lebens zu seinen Jüngern gesagt, am Limit ihrer Jüngerschaft. Und dann ging es ja auch ein bisschen schief in ihrem Leben. Hätte er das am Anfang der Begegnung mit seinen Leuten gesagt, die wären gleich umgedreht, glaube ich. Aber Jesus kennt uns ja, uns Pappenheimer. Und er hat meistens die Menschen abgeholt, dort wo sie waren. Den Fischer Petrus am See und hat ihn einen großen Fischfang machen lassen. Und das hat den Petrus so beeindruckt, dass er gesagt hat, ich folge dir nach, hat alles verlassen. Ja? Oder Menschen sind durch Wunder und Zeichen zum Glauben gekommen. Also hätten sie mir 1975, als ich zum Glauben kam, gesagt, du musst dich selber verleugnen, du musst dein Kreuz aufziehen, du musst bereit sein zu sterben, weiß ich nicht, ob ich mich bekehrt hätte. Aber ich habe gemerkt, in dem Jahr war das Losungsjahr der Kirche war, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Und das habe ich gespürt, war Gottes Güte. Ich habe auch gemerkt, ich habe viele Fehler gemacht und ich brauche Jesus. Und so habe ich mich bekehrt. Und dann ist das gewachsen, die Erkenntnis, bis bis zu dem Punkt, bis zu dem Kreuz. Und ich habe das mal für mich zusammengefasst, vielleicht kann es euch auch helfen, das war jetzt täglich, okay, ich habe vergessen weiterzuklicken. Das Kreuz in unserem Leben zu tragen bedeutet, täglich Nein zu den Dingen in meinem Leben zu sagen, die mich von der radikalen Nachfolge des Herrn abhalten wollen und sogar bereit zu sein, für ihn zu sterben. Das will Jesus eigentlich sagen. Ich hoffe, dass wir das nie machen müssen. Aber Jesus erwartet von seinen Leuten, dass sie diese grundsätzliche Bereitschaft irgendwann mal sagen, da bin ich dabei. Musst du auch nicht heute sagen, du kannst es heute sagen, vielleicht hast du es schon gesagt, aber dieses tägliche Nein zu den Dingen in meinem Leben, die mich von der radikalen Nachfolge des Herrn abhalten wollen, das ist schon mal eine Aufgabe, nicht? Kann heute Mittag losgehen, heute Abend losgehen, wie auch immer. Es ist immer meine Wahl und deine Wahl. Wir können, das Schöne ist, ja, Jesus lässt uns Entscheidungsfreiheit. Ich sage manchmal, wenn wir über Prädestination sprechen, habe ich vor kurzem mit Irena gesprochen und ein paar jungen Leuten, ich könnte heute, auch wenn ich schon fast 40 Jahre Christ bin und Jesus liebe, ich könnte heute sagen, lieber Herr Jesus, ab heute kannst du ohne mich leben. Ich höre auf zu glauben, ich höre auf, meinen Beruf zu machen, ich will mein eigenes Ding machen. Die Freiheit hätte ich, das ist doch schön. Aber ich mache es nicht, ich will es ja nicht machen, weil ich weiß, was es bedeutet und wie wertvoll Jesus für mich ist und was er für mich getan hat. Und da mache ich dann auch mal ein bisschen, hole ich die Luft, wenn es schwierig wird. Ja. Und jeden Tag neu stehen wir vor der Wahl und wir sind nicht alleine. Jesus sagt uns, es kommt einer, ein machtvoller Geist, ein Tröster, ein zur Unterstützung herbeigerufener, das ist der Heilige Geist, der hilft uns dabei. Der klopft uns auf die Stirn und sagt, hey, sag nein, nicht ja. Versteht ihr? Er ist der zur Unterstützung herbeigerufene Heilige Geist, der in uns wohnt. Das begeistert mich. Halleluja. Kann man da Halleluja sagen? Halleluja. Oh, toll. Ihr sagt es so schön leise, so gefühlvoll. Das macht ihr richtig gut. Manche schreien da ja in afrikanischen Gemeinden, die schreien so herrlich. Und jetzt kommen wir zu einem Paradoxon. Mal sehen, ob ich es richtig habe. Ja, das kommt gleich, aber noch nicht gleich. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Wer sein Leben zerstört, wird es gewinnen. Das geht doch gar nicht, oder? Ja, ganz komisch. Ist ein Paradoxon, was wir oft in der Bibel finden, die Ersten werden die Letzten sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Der Größte sei aller euer Diener. Und so weiter. Da gibt es viele Paradoxe in der Bibel. Und das sind in der Philosophie, in der Stilkunde, scheinbar unsinnige, falsche Behauptungen, die aber bei genauerer Analyse auf eine höhere Wahrheit hinweisen. Ein Paradox, ja? Kreuz, Symbol für die Christenheit, der Tod, ja. Dann das Leben. Das sind ganz schwierige Dinge. Und Jesus sagt, wer sein Leben versucht zu retten, wird es zerstören. Es geht hier um etwas loszulassen, was wir nicht halten können. Etwas, wir können unser bisschen Leben, ob wir jetzt auch 100 Jahre werden, irgendwann ist fertig, oder? Das können wir nicht halten. Wir leben alle auf dünnem Eis. Jederzeit kann ich einbrechen. Ich fahre nach Mannheim, fährt mich ein Idiot an und ich bin weg vom Fenster. Ja? Keine Ahnung. Wir leben alle auf dünnem Eis. Wir können nicht unser Leben festhalten. Das meinen wir. Und Leute wollen so alt werden, wie sie irgendwie können. Ich habe mal eine 90-Jährige im Altersheim besucht, aus unserer Gemeinde. Die war mit 90 noch richtig fit im Kopf bis zum Ende. Und da konnte sie auch noch laufen. Mit 91 musste sie langsam sich mal in den Rollstuhl setzen und konnte nicht mehr so gut laufen. Da sagt sie mal zu mir mit 91, Bruder Bernd, so langsam merke ich auch, dass ich älter werde. Mit 91. Die hat auch noch gedacht, sie ist jung wie irgendwas. Gell? Ja, also, greif nach dem Himmel und du bekommst die Erde obendrein. Greif nach der Erde und du bekommst keins von beiden. Wenn du nur die Erde hast, wirst du die Erde verlieren und dein bisschen Leben. Aber greif nach dem Himmel und du bekommst die Erde obendrein. Es hat einen tiefen Sinn. Zum Beispiel, wenn man einen Menschen
umklammert. Ja, wenn man einen Menschen so sehr liebt, dass man ihn gar nicht mehr loslassen möchte und die Partner oder Freunde, Freundin sich klammern und dem anderen keine Luft zum Atmen lassen. Was passiert? Zerstört. Das zerstört die Beziehung. Wahre Liebe gibt doch Freiraum, ja? Und macht, gibt Raum und Platz. So dieses Klammern. Wer nur an das bisschen Leben sich klammert, der wird alles verlieren. Das will Jesus sagen. Und, aber wenn du für Jesus alles loslässt und dich an ihn klammerst, ihm ist nicht zu eng. Sondern er liebt die enge Gemeinschaft, mit der wohnt er in deinem Herzen. Dann wirst du alles gewinnen. Das ist das, was er uns sagen will. Lass los den Krempel, das bisschen Leben und klammer dich an Jesus. Dann kriegst du den Himmel und die Erde obendrein, weil die Friedfertigen werden die Erde ererben, heißt es ja, der Bergpredigt. Und Jesus ist der dich allein retten kann, der dir ewiges Leben in herausragender Qualität geben kann und schon auf dieser Erde dir eine Lebensqualität gibt, die kein anderer geben kann. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und in seiner volles Genüge, sagt Luther, in seiner ganzen Fülle haben sollen. Also schon hier auf der Erde fängt was an, wenn wir uns an ihn klammern, sage ich mal. Wer selbst verliebt ist, verliert sich an das Leben in der Welt und verliert die Nachfolge aus dem Blick. Wer nur immer auf sich schaut, geozentrisches Weltbild, egozentrisches Weltbild, verliert sich an das Leben, verliert die Nachfolge aus dem Blick. Und ich möchte euch ermutigen zu einem nicht christozentrischen Lebensstil. Das heißt, Christus, sein Kreuz ist in der Mitte unseres Lebens. Alle Lebensbereiche versuchen wir auf ihn, um ihn herum zu arrangieren, zu konzentrieren, dass er Mittelpunkt ist und dass meine Lebensbereiche mit ihm connected sind, verbunden sind. Und stellt euch vor, was passieren würde, wenn ihr hier in Bad Dürkheim, wenn wir in Mannheim das tun würden. Alle unsere Lebensbereiche auf ihn ausrichten. Das würde unsere Umwelt, unser Umfeld erneuern und es würde den Unterschied machen. Da würde wirklich was passieren. Das würde den Unterschied machen. Christen sollen doch den Unterschied machen, oder? Wir sollen den Unterschied machen. Wir sind Honig und Zucker für diese Welt. Da dürft ihr jetzt nicht nicken. Wir sind nämlich was ganz anderes. Nicht Honig und Zucker, sondern Salz und Licht in dieser Welt. Wir müssen und sollen den Unterschied machen. Und lasst es uns doch gleich in dieser Woche irgendwas auf ihn ausrichten. Das ist mein Schluss. Bevor ich mit euch bete, hoppla, oh, jetzt bin ich auf den Knopf da gekommen. Das letzte Bild, alles verlieren, um alles zu gewinnen. Eigentlich, so hieß früher mal eine Quiz-Sendung, alles oder nichts. Jesus hat alles gegeben, damit wir alles gewinnen. Und das sollte auch unsere Einstellung prägen. Herr, du kannst unser bisschen Leben haben, mach was Gutes draus. Und ich will lernen, Nein zu sagen, wo es angebracht ist. Ich will Ja sagen zu dir. Du sollst das Zentrum sein. Ich möchte zu Anfang, zu Ende, mit euch beten und zuerst alle eure Sorgen und Anliegen und Nöte zu unserem Herrn Jesus bringen. Er kennt sie schon, aber lasst sie uns ihm bringen. Das ist das eine. Und dann möchte ich euch fragen, ein Gebet sprechen, dass wir sagen, Herr Jesus, gemeinsam lautsprechen, Jesus, wir bringen dir unsere Sorgen und Anliegen und du sorgst dich um uns. Das zweite Gebet, was ich gern mit euch laut sprechen möchte, ihr müsst es nicht sprechen, ich lese euch mal vor, aber ihr dürft es sprechen, Herr Jesus, ich bringe dir nicht nur meine Sorgen und Probleme, sondern auch meine Fehler und meine Schuld. Und ich will dir folgen, koste es, was es wolle, hilf mir dazu. Können wir zusammen aufstehen? Und noch diese zwei Gebete beten. Ich möchte zuerst kurz selber beten und dann euch diese Gebete vorsprechen, die wir gemeinsam beten können. Keiner muss es aber. Herr, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für ihre Liebe und Hingabe zu dir. Danke für dieses Haus. Danke für die Menschen, die hier heute Morgen sind. Sind alle Geliebte Gottes. Herr, so bringen wir dir alle unsere Sorgen und Fragen und Nöte. Du weißt, wo wir Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen. Aber du hilfst uns. Lass uns beten, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ihr dürft mir das, wenn ihr möchtet, laut nachsprechen. Ich bringe dir alle meine Sorgen und Fragen. Ich bringe dir alle meine Sorgen und Fragen und werfe sie auf dich. Und werfe sie auf dich. Du bist mein Helfer. Du bist mein Helfer. Du bist mein Retter. Du bist mein Retter. Und Herr Jesus, ich bringe dir nicht nur meine Sorgen und Probleme. Herr Jesus, ich bringe dir nicht nur meine Sorgen und Probleme, sondern auch meine Fehler und meine Schuld. Und ich will dir folgen. Koste es, was es wolle. Hilf mir dazu. Amen. Amen.